Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 13. August 2024. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ich atme durch, denn ich habe den Satz nach weiß ich nicht wie viel Wochen unfallfrei hingekriegt. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Neue hier und neben mir sitzt die Kollegin, wie heißt es nochmal?
Anna Bruder, hallo, angenehm.
Ja. Sehr schön, ich freue mich sehr, ich bin zurück, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, ich war wochenlang nicht mehr am Mikrofon und freue mich sehr, dass ich jetzt mal wieder dieses Podcasting machen kann, Anna.
Schön, dass du wieder da bist.
Dankeschön, vielleicht freut sich ja auch der ein oder andere darüber, wir werden sehen. Und ich habe auf jeden Fall mega Bock auf die Folge. Es ist viel passiert in der Triathlon-Welt, nicht so schöne Sachen. Und wir gucken aber auch auf ganz, ganz schöne Sachen voraus.
Ja.
Und bevor wir das machen, haben wir aber noch erstmal ein bisschen Werbung. Dieser Podcast wird nämlich produziert, wollte ich gerade sagen, aber er wird präsentiert von Tri-C. Die machen Zubehör und Equipment für das Radfahren im Triathlon. Ganz einfach, nämlich durch mehr Komfort und passgenaues Equipment macht das Radfahren mehr Spaß und man bringt bessere Leistung. Das ist das Ziel des Startups Tri-C, das in Deutschland eigenständig Produkte von und für Triathleten produziert. Zum Beispiel Carbonarmschalen für mehr Stützwirkung, deutlich erhöhten Komfort in der Aero-Position, Halterung für Radcomputer oder eben auch die modernen Between-the-Arms-Lösungen, wie es so schön heißt, also die Flasche zwischen den Armen als Trinksystem. Das werden wir bestimmt auch in Frankfurt sehen am Wochenende beim Ironman. Da werden wir mal drauf gucken, was Tri-C da so in die Wechselzone gekarrt hat. Und wie gesagt, da gucken wir da drauf. Alle Infos zu den Produkten findet ihr unter Tri-C, zusammengeschrieben, -sports.com. Und wenn das alles zu kompliziert war und so weiter, kennt ihr schon, steht nämlich später in den Shownotes.
Ganz genau.
Ja. Es ist wieder soweit. Ich kann wieder über Triathlon reden. Das ist ganz gut. Das fühlt sich gut an.
Also, hast du komplett abgeschaltet?
Ich habe komplett abgeschaltet. Ab und zu flatterte natürlich dann doch mal, wenn man das Telefon in die Hand genommen hat, mal eine Info zu Triathlon. Und aber über die Ergebnisse und so weiter ging es dann auch nicht hinaus. Und ich habe dann ganz, ganz, ganz viel gelesen und mich natürlich wieder reingenördet und bin jetzt hoffentlich auf dem neuesten Stand. Und eine Neuigkeit war in der letzten Woche, jetzt schon ein paar Tage her, aber es hat mal wieder geknallt in der Triathlon-Welt. An einem Dienstag, ja, wie es so oft ist. Nämlich die International Testing Agency hat eine Mitteilung herausgegeben, dass es jetzt muss man immer vorsichtig sein mit den Formulierungen,
ja.
Aber es hat eine positive Dopingprobe gegeben. Nämlich von Tomas Rodriguez Hernandez, der beim Ironman Texas am 27. April diesen Jahres einen furiosen Auftritt hingelegt hat und dabei eine positive Dopingprobe abgegeben hat, nachdem er als Sieger gekürt wurde. Ich fasse das einfach mal eben kurz zusammen, was die Fakten sind, denn es gibt nicht so wahnsinnig viel bisher zu erzählen dazu, außer dass eben die ITA, also die International Testing Agency, eben diese Mitteilung rausgegeben hat. Das gehört zum Programm. Die machen das im Auftrag von Ironman. Die sind quasi von Ironman beauftragt, die beauftragte Agentur, um in Rennen und außerhalb von Rennen Proben zu entnehmen. Und in diesem Fall war es tatsächlich, man höre und staune, eine After-Race-Kontrolle.
Ja.
Die jeder weiß, dass sie auf sie zukommt und so weiter. Und von denen es eigentlich auch schon immer hieß, warum macht man die eigentlich noch? Es wird sowieso im Rennen niemals jemand erwischt werden.
Ja.
Aber siehe da, es war in diesem Fall doch so, dass es eine positive Probe gab. Und die hat dazu geführt, dass eben der Athlet Tomas Rodriguez Hernandez, sagt man eigentlich immer den ganzen Namen oder sagt man Rodriguez in einem, ich weiß es gar nicht genau. Ja, er heißt auf jeden Fall Tomas Rodriguez Hernandez, also sagen wir es auch komplett.
Wir nennen einfach den ganzen Namen.
Genau. Der wurde informiert über die positive A-Probe. Er hat darauf bestanden, dass es die Öffnung der B-Probe geben soll. Die war ebenfalls positiv und zwar auf Clomiphen. Das ist ein Medikament, das zur Gruppe der Hormon- und Stoffwechselmodulatoren gehört, so steht es in der Mitteilung, und das seit über 20 Jahren auf der Dopingliste steht. Also,
genau, eigentlich ein Medikament, was man bei Frauen mit Kinderwunsch einsetzt, um den Eisprung auszulösen und was eben aber auch missbräuchlich im Doping-Kontext verwendet werden kann.
Genau, was das da macht, da kommen wir vielleicht nachher noch einmal kurz zu. Ich bin, weiß Gott, kein Doping-Experte, aber ich habe es halt einmal nachgelesen, damit man weiß, was man damit zu tun hat. Denn, wie gesagt, es gab die Öffnung der A-Probe, der B-Probe. Damit ist der Fall erstmal so weit klar, dass der Athlet vorsorglich suspendiert wird. Das hat der Athlet nicht hingenommen und hat gesagt oder hat gesagt, er besteht auf die Anhörung, also es gibt kein Geständnis oder ähnliches. Mhm. Wir erinnern uns im Triathlon an den Fall Colin Chartier, der nach der A-Probe gesagt hat, alles klar, ich war's, ich habe Epo genommen, B-Probe könnt ihr euch sparen, ich gebe alles zu, Sport ist für mich vorbei. Das ist in diesem Fall nicht so, deswegen sieht die Regelung vor, dass es eine Anhörung gibt und bis zu dieser Anhörung, in der der Athlet darlegen muss, dass er zu Unrecht quasi beschuldigt wird, das gemacht zu haben, ist er suspendiert und das bedeutet eben, es ist schon ein Stück weiter als ein Verdacht oder irgendwas, sondern es ist halt eine positive A-Probe und eine positive B-Probe.
Ja.
Und wie gesagt, es gibt jetzt diese Anhörung und bis zu dieser Anhörung ist es auch keine Sperre, sondern es ist ein schwebendes Verfahren und die ITA wird sich deshalb auch nicht weiter dazu äußern. Und auch der Athlet hat gesagt, er äußert sich nicht weiter dazu, bis auf das, was es schon gegeben hat. Und das ist quasi eine, umgehende mit der Veröffentlichung der Meldung von der ITA, eine Erklärung des Athleten, wie sich der Fall für ihn darstellt. Und in dieser sagt Thomas Rodriguez, dass er sich das nicht erklären könne, dass er nicht wissentlich gedopt hat, man könnte es jetzt auch aufzählen, also man kann es jetzt gemeinsam zusammenfassen, alles das, was man immer hört, was immer in Erklärungen drin steht, wenn es eine positive Dopingprobe und kein Geständnis gibt. Interessanterweise liefert er aber auch gleich eine Erklärung mit, wie er glaubt, dass eben dieses Chlorifen, was unzweifelhaft in seinem Körper war, deswegen positive A-Probe, positive B-Probe, wie das in seinen Körper reingelangt ist. Und spricht er davon, dass er einen ausgeprägten Konsum an Eiern und Hühnerfleisch hätte und dass er eben über verseuchte Lebensmittel diese Stoffe zu sich genommen hätte.
Genau, hat dazu dann eine Studie veröffentlicht oder einen Link geteilt, die bei der WADA veröffentlicht wurde, durchgeführt wurde, die von der Deutschen Sporthochschule in Köln, wo es eben darum geht, dass es tatsächlich sein kann, dass Hühnerfleisch und Eier mit Chlomiphen kontaminiert sind, weil eben eierlegende Hennen das bekommen, um die Eierproduktion zu steigern. Also es ist nicht extrem abwegig, aber dieses Medikament ist zum Beispiel in Deutschland und in vielen anderen Ländern ist es einfach verboten.
Genau, also auch nicht so offensichtlich. Also wenn jetzt jemand denkt, oh Gott, ich darf keine Eier mehr essen, das ist jetzt
also
nicht der Fall.
So ist es nicht. Ja. Ich dachte das nämlich auch kurz, oh Gott, okay, also ich esse sowieso keine Eier und kein Fleisch, aber ob man da jetzt aufpassen muss, also das ist nicht der Fall, aber so hat er sich das dann erklärt oder hat erklärt, wie er glaubt, dass es in seinen Körper gelangt sein könnte, weil eben der Konsum sehr ausgeprägt zu sein scheint.
Genau, also so weit, so gut. Es ist nicht an uns hier zu urteilen darüber, ob das stimmt, was er sagt, ob das eine Geschichte ist, die er sich ausgedacht hat. Interessant ist halt dabei, dass er noch zwei Dinge mit anlegt, dass er sagt, hier übrigens mein Blutpass, der geführt wird, der hat keine hormonellen Unregelmäßigkeiten. Da könnte man das sehen, dass es quasi alles mit rechten Dingen zugeht und außerdem sei die gefundene Menge so minimal, dass sie gar nicht geeignet wäre, um die Leistung zu steigern. Das ist quasi das, was er zu seiner Verteidigung vorbringt. Und da bin ich dann erstmal so ein bisschen stutzig geworden, als ich das gelesen habe und habe dann gesagt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann immer doch so, dass ich immer denke, klar hat man das alles schon tausendmal gehört, ich habe irgendwas Verseuchtes gegessen und deswegen ist das jetzt in meinem System und ich konnte nichts dafür, oh Gott, auch in Fällen, wo man weiß, dass es dann gelogen war. Mhm. Aber trotzdem habe ich immer noch so ein bisschen, ich denke mir dann immer da rein, was wäre, wenn es wirklich was ist, wenn es wirklich stimmt, was der Athlet sagt, ja. wie schrecklich das wäre. Das Ganze ist allerdings, und da muss man dann vielleicht dann doch nochmal eben einmal drauf gucken, was Clomiphen ist, wo es danach aussieht, als wenn es quasi, ja, wie soll man sagen, dass man es nicht falsch anfasst, es eine Geschichte sein könnte oder es ein schlechtes Gefühl ist, dass es eben ein großes Aber gibt mit dieser Feststellung, dass die Menge so gering sei, dass sie keine Leistungssteigerung hätte. Ja, das mag so sein, aber Clomiphen hat bei Männern eben, und das ist, du hast eben gesagt, was es bei Frauen macht, hat bei Männern halt den Effekt, dass es die Testosteronproduktion, also die natürliche Testosteronproduktion ankurbelt. Und Clomiphen ist damals auf die Dopingliste gekommen, weil das quasi, so habe ich es gelesen, bei der Sporthochschule in wie soll man sagen, Handbüchern von Bodybuilding-Dopern drinne stand, dass man das nehmen könne. Denn wenn man zum Beispiel mit Anabolika dopen würde, also eine klassische Dopingkur macht mit Anabolika, was auch für Ausdauersportler durchaus Effekte haben kann, zum Beispiel um einen besseren Radsplit hinzulegen, hätte das nämlich diese Anabolika-Kur, hätte eben diesen ungewollten Nebeneffekt, dass die Testosteronproduktion sinkt. Und eben Doper nehmen halt Clomiphen, um eben diesem Effekt entgegenzuwirken. Und
kann man so sagen, ein Hormonschutz, mehr oder weniger, ja. Also für die eigene Hormonproduktion.
So habe ich es verstanden, oder halt eben auch, um das wieder dann, wenn die Kur vorbei ist, sozusagen das wieder hochzukurbeln, weil man dann, wenn man in den Wettkampf geht, ja nicht mit einem, ich sag mal, unnötig niedrigen Testosteronspiegel in den Wettkampf gehen will, um das quasi wieder anzukurbeln, ja. Deswegen ist quasi die Aussage, ja, das ist ja so gering, das wird die Leistung nicht steigern, ist nicht, in Anführungszeichen, nicht das Problem, sondern eben, dass es möglicherweise eben darauf hinweisen könnte, dass andere Dinge im Spiel waren und das eben genommen wird, um eben die Produktion wieder anzukurbeln.
Ja, also ich habe mir da auch die Frage gestellt, woher weiß man das jetzt so genau, dass die Menge zu gering sein mag, um da irgendwas auszulösen, also wüsste ich jetzt nicht.
Ja, das weiß man halt auch nicht, wie entfernt wird. Er wird wahrscheinlich informiert werden dann darüber. Ja. Also, aber das ist jetzt auch Mutmaßung, wie da die Kommunikation zwischen Athlet und Testorganisation, das kann ich auch nicht sagen. Aber ja, es passt natürlich in die Geschichte, sagen wir mal so. Von der wir, wie gesagt, nicht wissen, ob sie stimmt oder ob sie nicht stimmt. Das wird eben die Kommission bewerten müssen. Aber auch der Hinweis auf den Blutpass, dass er keine Unregelmäßigkeiten aufweist, ja, der würde Unregelmäßigkeiten aufweisen können, wenn man eben das nicht ausgleichen würde.
Ja.
Also wenn quasi der Testosteronspiegel ohne Grund sinken würde zum Beispiel. War jetzt nicht der Fall. Wie gesagt, muss alles angeguckt werden und es ist, was es eben zu bewerten gilt oder was es jetzt ein bisschen anders macht als häufig, wenn es bisher nur die A-Probe gibt, ist halt hier der Fall, es gibt eine A-Probe und eine B-Probe.
Ja.
Ja, ne, das ist also quasi, jetzt wird es halt, sagen wir mal, eng. Man muss halt jetzt, oder der Athlet muss halt jetzt schlüssig darlegen können, wie das Zeug in seinen Körper gekommen ist.
Ja, also das dann zu beweisen, sollte das jetzt stimmen mit Geflügel und Eiern, das stelle ich mir auch extrem schwierig vor. Gleichzeitig, das stand auch in der Studie drin, gibt es ein Verfahren, bei dem man bei diesen Proben unterscheiden kann, ob es sich um eine Medikamenteneinnahme handelt oder um kontaminierte Eier, weil sich das im Humanurin dann eben anders darstellt. Da ist eben die Frage, wird dieses Verfahren angewendet? Ist noch genug Probe vorhanden?
Ja.
Und so weiter, um das rauszufinden. Also das ist alles noch unklar und muss man einfach abwarten.
Genau, das muss man abwarten. Und letztendlich wird bis dahin auch erstmal nichts weiter passieren, außer dass der Athlet nicht gesperrt ist, sondern provisorisch suspendiert, so heißt es. Und dass es eben diese Anhörung gibt. Und danach geht das Verfahren weiter. Ja, wie bewerten wir das? Es ist letztendlich, ist es ein weiterer Fall nach Colin Chartier, in dem diesmal auch einen, sagen wir mal, hochrangigen Athleten dahingehend trifft, dass eben die Leistung, die er in Texas gebracht hat, so exorbitant gut war, dass zum Beispiel ein Patrick Lange sich gefragt haben wird, huch, wo kam der denn her? Denn ich bin ganz ehrlich, genau so ging es mir auch.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen und auch in Rot hat Patrick Lange ja Andeutungen gemacht, als Rodriguez dann kurz vorher abgesagt hat, dass er sich da eine genauere Erklärung gewünscht hätte oder dass die irgendwie angemessen gewesen wäre, anstatt einfach zu sagen, persönliche Gründe. Auch das weiß man jetzt nicht, wann der darüber informiert wurde und so weiter. Aber ja, das macht natürlich insgesamt misstrauisch und sind, finde ich, nicht die besten Voraussetzungen, um eine Unschuld zu beweisen.
Was mittlerweile passiert ist, ist, dass Ironman sich entschlossen hat, den Slot, der jetzt ja besetzt wäre, den weiterzugeben. Es ist auch noch nicht klar, wann diese Anhörung stattfinden wird. Also quasi, ob jetzt mal hypothetisch, er würde quasi, könnte seine Unschuld beweisen und sagen, okay, alles ist gut, darfst wieder starten, hier hast du deinen Startplatz zurück. Das wissen wir nicht, ob das rechtzeitig vor der WM sein könnte überhaupt, aber ich glaube, um auch dem betreffenden Athleten André Lopez quasi die Chance zu geben, nicht Ironman Frankfurt machen zu müssen, um sich zu qualifizieren, hat man quasi ihm gesagt, du hast den Slot schon mal. André Lopez hat sich aber entschlossen, trotzdem Frankfurt zu machen. Aber da kommen wir gleich noch zu Frankfurt. Das bisher die einzige Konsequenz, die es bisher daraus gab. Und alles Weitere, also der Athlet hat gesagt, er äußert sich nicht mehr weiter. Die Agentur wird sich nicht äußern. Von daher bleibt es eine Sache, an der es dran zu bleiben geht, nachzuhorchen gilt. Ja, ganz so flüssig läuft es noch nicht wieder, aber ja.
Ist gut. Okay.
Und dann gucken wir mal, was passiert. Bei mir ist es immer so, ich gerate dann immer ins Grübeln irgendwie so. Letztendlich, wenn man dann doch in die Kommentare reinguckt im Internet, was man ja generell nicht tun sollte, dann ist dann natürlich sofort, es wird geteert und gefedert und die Mistgabeln kommen raus und wir haben es schon immer gewusst und war ja alles klar und außerdem dopen sowieso alle und wie blöd seid ihr eigentlich, dass ihr daran glaubt, dass sie nicht alle voll sind und so weiter. Bei dem Moment habe ich schon wieder abgeschaltet, weil da auf diese Reise will ich überhaupt gar nicht gehen, weil dafür habe ich viel zu viel Freude am Sport, dass ich jedes Mal, wenn jemand eine tolle Leistung erbringt, das bei mir im Hinterkopf macht, irgendwie so, ob das wohl alles mit rechten Dingen zugeht. Da versuche ich mich auf gewisse naive Weise, ohne blind durch die Gegend zu laufen, aber schon gewisse Weise irgendwie frei von zu machen. Weil, wie ist das bei dir? Mir geht's da irgendwie so, ich möchte halt weiter Profisport gucken. Ich möchte mich da weiter dran erfreuen können.
Ja, absolut. Also den Naivitätsschuh, den ziehe ich mir in dem Fall absolut an, weil ich davon überzeugt bin, dass so krasse Leistungen, dass das sauber möglich ist, ohne jetzt aus eigener Erfahrung sprechen zu können.
ja, leider.
Leider. Aber jetzt bei ihm ging es mir nach Texas auch so, dass ich dachte, huch, was ist das denn? Also wo kommt er her und wieso kann er das? Das heißt jetzt immer noch nicht, dass er wirklich gedopt hat und dass er eben dann irgendwann verurteilt wird und gesperrt wird und so. Wenn es die kontaminierten Eier waren und er diese Leistung erbracht hat in Texas, dann ist es so.
Ja.
Weißt du, also ja, ich glaube da auch nach wie vor dran und mir geht's genauso, dass man eigentlich bei sowas absehen kann, was da für Kommentare kommen, sofort und also sehr, sehr schnell einfach und da ja, möchte ich auch so dagegen halten und sagen, nee, die sind nicht alle voll.
Ja, und ich denke dann halt
auch
immer,
auch im Radsport im Übrigen, wo es ja nochmal eine andere Vorgeschichte gibt und so, bin ich auch der Meinung, dass das mittlerweile anders ist.
Und es ist zumindest ja auch so, das, was passiert. Ich meine, wir haben hier, wenn man die positive Geschichte da rausnehmen will, dann ist das ja quasi, denn es ist ja nicht so, es wäre alles gut, wenn der Fall nicht aufgedeckt würde. Es ist ja umgekehrt. Es ist ja, wenn ein Fall aufgedeckt wird, ist das ja ein Grund zur Freude, weil jemand halt nicht durchgekommen ist mit dem, was er vorhatte. Und letztendlich ist es ja gut, dass eben so eine Organisation wie Ironman sagt, wir pumpen da richtig Geld rein, damit auch Druck gemacht hat auf andere Veranstalter letztendlich. Und dass jetzt eben tatsächlich wir jetzt beide Fälle haben, dass sowohl eben bei Colin Chartier als auch hier eben Ironman diejenigen waren, die gesagt haben, das ist unsere Agentur und das ist das System quasi, was wir aufgesetzt haben. Oh ja, und dass die ITA halt da ja entweder einen guten Riecher hatte oder eben Tipps bekommen hat. Da hat man ja keinen Einblick, aber so arbeiten die ja, ne? Also es wird dann schon geguckt, irgendwie gibt's irgendwie was es zu beobachten gilt und so. Und deswegen ja werden auch Athleten unterschiedlich oft getestet und so weiter. Also mir gibt das eigentlich dann immer eher, also ich war da jetzt nicht so von geschockt, dass es heißt, oh, es gab einen Dopingfall irgendwie so, weil ich glaube tatsächlich, es ist immer so, wenn es irgendwo um viel Geld geht, und darum geht es mittlerweile, also auf verschiedenen Bereichen, dann wird es immer auch Leute geben, die betrügen. Und wenn man die rausfiltern kann und wenn man sie finden kann, dann ist das was Gutes, und deswegen ist das ja eigentlich eine gute Nachricht, wenn jemand geschnappt wird.
Ja.
Ja. Genau. Und in die andere Richtung, wie gesagt, jeder kann seine eigene Meinung zu haben, aber da weigere ich mich, bis das Gegenteil bewiesen ist. Wenn jemand das könnte, dann hätte das vermutlich schon getan. Und deswegen bin ich da, wie du, ich bin davon auch überzeugt, dass wir im Triathlon, wenn wir uns damit einschließen, schon ganz gut dabei sind.
Ja.
Wohl wissend, dass es das Thema natürlich sowohl bei den Age-Groupern als auch bei den Profis natürlich gibt.
Ja, aber also so auch ist dazu es. Ist ja noch nicht so lange her, dass das rauskam mit einer Befragung im Rahmen der Challenge Rot, wo dann im Schnitt jeder Zehnte der Befragten angegeben hat, in den vergangenen 12 Monaten leistungssteigernde Substanzen einzunehmen, was ich dann doch ziemlich krass fand. Also da habe ich auch Reaktionen gehört von wegen, ach, das schockiert mich gar nicht und überrascht mich überhaupt nicht, weil Age-Grupper eben nicht kontrolliert werden. Aber das fand ich schon bemerkenswert, dass man auf so eine Idee überhaupt kommt.
Du meinst, dass die Dummheit so weit verbreitet ist in der Menschheit?
Das und also, wie gesagt, dass man überhaupt auf die Idee kommt, wenn es um nichts geht.
Ja, das ist eine große Frage, aber die gibt es halt schon immer, und letztendlich wird es auch diese Leute immer geben, die wegen Anerkennung das machen, und
man muss dann halt auch selbst in den Spiegel gucken können.
Ja, eben.
Ja.
Und damit ist es das für den Moment, glaube ich. Also
ja, aber auch zu dem Age-Group-Thema kann ich schon mal ankündigen, dass wir da dran sind und dran bleiben und genau.
Sehr gut.
Das nochmal ausführlicher aufgreifen.
Ja, und ein Name ist in diesem Zusammenhang eben schon gefallen, Patrick Lange. Der ist vielleicht noch nicht damit durch, der muss sich noch durch eine Pressekonferenz noch durchkämpfen am Freitag, bei der wir natürlich auch sein werden, denn er startet beim Ironman Frankfurt, und da wird das bestimmt auch nochmal Thema werden.
Ja.
Denn klar, er war letztendlich der Direktleidtragende, der eben nicht mit einem Sieg daraus gegangen ist aus Texas. Und das ist natürlich nur hypothetisch, aber wie wären die letzten Monate wohl gelaufen, wenn er als strahlender Sieger da vom Platz gegangen wäre?
Ja, also auch so ein nachträglicher Sieg wäre ja nicht das Gleiche, als wenn man eben als Erster da durchläuft und dieses Zielbanner in der Hand hält, auch mit olympischen Medaillen oder so, wenn dann im Nachhinein rauskommt, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht, wenn das dann durchgereicht wird, das ist ja nicht dasselbe.
Nee. Sein Coach, unser aller Coach Björn Geßmann, hat sich auch direkt danach geäußert. Er hat gesagt, wir wollten Doppelsieg mit Cat Matthews und Patrick Lange. Mhm. Jetzt haben wir ihn, aber es ist nicht das Gleiche, als wenn es vor Ort so gewesen wäre. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das, mal sehen. Vielleicht ist es ja auch eine späte Genugtuung für ihn. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben sein Jahr, wie es bisher jetzt dann danach verlaufen ist, oder wie es überhaupt verlaufen ist. Schwieriges Rennen in Oceanside, da ist er 16. geworden. Dann eben Texas, 2. hinter jemandem, den niemand auf dem Schirm hatte, mhm, und er bestimmt eben auch nicht. Dann 17. Auf Mallorca beim 70-3 und DNF bei der Challenge Rot. Also das Ziel ist natürlich Hawaii, aber der Weg war ganz schön holprig bisher.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum nächsten Termin.
Genau.
Dein Rennen. Kann man das überhaupt noch sagen, nachdem du jetzt auch Rot-Finisherin bist?
Doch, ich finde, das kann man so sagen. Also emotional macht das Rennen immer noch ganz, ganz viel mit mir und das wird, glaube ich, auch so bleiben.
Das ist schön. Also der Ironman Frankfurt.
Und ich freue mich ja allein schon auf den Trip dahin.
In die
Mal wieder nach Hause.
In die alte Heimat. Ja, genau, wir machen den Trip. Natürlich begleiten wir das Rennen von vorne bis hinten, aber was sind denn die Fakten? Was sind die Eckdaten? Hau mal raus. Wann, was, wer, wieso?
Jawohl, 18. August. Schon mal die erste Besonderheit, kann man eigentlich sagen. Sonst war es immer Ende Juni, Anfang Juli, je nachdem in Abstimmung mit der Challenge Rot. In diesem Jahr kam dann eine Fußball-EM dazu mit Frankfurt als Spielort und Fanfest und so weiter und so fort. Deshalb konnte man das da nicht machen und ist in den August gegangen. Ich habe bisher dazu ziemlich viele positive Rückmeldungen bekommen, muss ich sagen. Also ja, ganz viele haben gesagt, oh, finde ich mega geil, dass es jetzt im August ist. Hat man länger Zeit zum Training, ist vielleicht nicht ganz so heiß wie im Juli, das wollen wir mal sehen, also kann man also jetzt gerade nicht so sagen.
Gerade heute sieht es anders aus, aber das Wochenende soll wieder besser werden, aber also Anführungszeichen besser für uns Triathleten.
Ja, also Wetter spielt da jetzt, glaube ich, keine so große Rolle, aber so mit dem Termin, dass es ein bisschen später ist, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
Ja, also in diesem Jahr würde ich sagen, ne? Denn ja, in diesem Jahr haben wir natürlich die Ironman WM auch erst Ende Oktober, mhm, auf Hawaii. Das ist natürlich dann nochmal jetzt eine ganz schöne Zeitspanne dazwischen.
Ja.
Wenn sie dann im nächsten Jahr wieder vorrückt, dann wäre das schon deutlich knapper.
Ja.
Also.
Und natürlich auch die Doppelschläge von Ironman Hamburg, Ironman Frankfurt, Challenge Rot und Frankfurt, das war noch nie so sinnvoll möglich, sag ich mal, wie in diesem Jahr.
Wie sinnvoll das ist, das mögen alle, die entscheiden, die das machen.
Kann aber Lars dann vielleicht erzählen.
Ja, großes Kino.
Genau, also 18.08. 6.25 Uhr fällt der Startschuss für die Profimänner am Langener Waldsee, wie immer. Da bleibt auch alles beim Alten. Und dann haben wir 3 Änderungen auf der Radstrecke aufgrund von Baustellen.
Genau, Profimänner. Vielleicht einmal noch kurz einhaken. Es ist die Europameisterschaft.
Genau, Europameisterschaft war für Frauen in Hamburg.
Genau.
Und genau, keine Profifrauen am Start in Frankfurt. Die starten einen Tag vorher, am 17.08. in Kalmar in Schweden. Mit einem kleineren Feld und kein Meisterschaftsrennen, aber genau, so teilt sich das Wochenende auf.
So ist es.
Und Europameisterschaft aber auch für alle Age-Gruppe. Also das führt ja auch oftmals zu bisschen Verwirrung, für wen ist das jetzt genau die EM, also für die anwesenden Profi-Männer und für alle anderen auch.
Ja.
Genau, so ist es.
So ist es. Und dementsprechend gibt es auch richtig, richtig viele Slots.
Ja, 6 Stück sind es an der Zahl. Und aber auch schon richtig viele, die da am Start sind, die den Slot schon haben, für die es in Anführungsstrichen nur um die Punkte der Ironman Pro Series geht, weil das Rennen eben Teil dessen ist.
Genau. Ja, also erstmal, vielleicht müssen wir nochmal festhalten, die genaue Zahl kannst du mir bestimmt gleich sagen, es ist ein unfassbar großes Feld.
Fast 90
ja,
Athleten.
Also das ist, jetzt weiß ich nicht, ob es überhaupt schon mal ein größeres Ironman-Feld gegeben hat, also für ein Geschlecht, aber das ist riesig. Also in Hamburg haben wir das ja auch schon gesehen, es war ja auch ein enorm großes, aber das ist außer hohlen Hand hier, ich meine, dass das sogar noch größer ist und wir haben uns beide schon gefragt, ob die da unten an den See überhaupt alle durch den Torbogen passen oder ob die sich erst einigen müssen sozusagen, wer denn überhaupt da in die erste Reihe darf.
Ja, das und auch die Wechselzone am Langener Waldsee, die ist jetzt nicht exorbitant groß, also da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird.
Ja, ich glaube, das kriegen die hin.
Kennst du diese Fahrradparkhäuser? In 2 Etagen vielleicht?
Ja, genau.
Sehen wir da eine Neuerung?
Ich glaube, das Parken kriegen wir hin, aber auf den Start bin ich wirklich gespannt.
Ja.
Also das wird ein ziemliches Gemetzel, glaube ich.
Ja.
Ja, 6
ja,
Slots.
Also geht direkt aufregend los da im See. Ja, vielleicht wird der Rolling Start dann auch ein bisschen nach hinten verlegt, bis alle Profis erstmal im Wasser sind.
Ja, denn es geht natürlich um viel. Wir haben es gesagt, 6 Slots. Und es hat diese besondere Komponente, in der wir, über die wir in Frankfurt schon oft gesprochen haben, dieses sogenannte, ja, dass es sich nicht vielleicht auf den ersten Blick erschließt, wer da um was kämpft, weil es gibt einfach so viele Leute, die schon qualifiziert sind, und vielleicht zählen wir einfach mal ein paar davon auf. Du hast das Kreuz gemacht auf der Liste, damit wir wissen, wenn wir über wen wir reden, wer schon sein Ticket schon in der Tasche hat.
Ja, ich habe da sehr, sehr viele Coups gemacht. Patrick Lange ist schon qualifiziert. Christian Blumenfeld ist qualifiziert, der muss allerdings ins Ziel kommen, um wirklich qualifiziert zu sein und starten zu können. Matt Hansen, Jackson Laundrie, Robert Wilkowitzki, Trevor Foley, Paul Schuster, Clément Mignon, Braden Curry noch nicht.
Der ist noch nicht qualifiziert.
Bradley Weiss, Cameron Worth startet aber nicht. Das ist noch eine veraltete Liste gewesen. Mats Pedersen, Kaspar Stepniak, Mike Phillips. Es geht weiter auf der nächsten. Nee, das war's, glaube ich, tatsächlich.
Also unfassbar viele, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch einige Namen dabei waren, wo man einfach sagen kann, die werden höchstwahrscheinlich auch was mit dem Ausgang des Rennens zu tun haben. Ja. Und dann wird es natürlich interessant, was ist dahinter los auf den Plätzen?
Ja, also wenn man da in dem Rennen auf einen Slot schielt im Profifeld, da sollte man sich echt ganz genau damit befassen, wer hat schon einen und wem muss ich jetzt nicht unbedingt hinterher rennen.
Ja.
Wenn es da um Platzierungen geht.
Genau, und Platzierung, es geht halt eben auch nicht nur um die Platzierung, sondern auch um die Abstände. Ne? Das wird wichtig bei der Pro Series. Und auch da kann man sagen, dass einfach da so viel Qualifizierte da jetzt trotzdem schon am Start sind, obwohl sie es eigentlich nicht müssten, in Anführungszeichen, um ihren WM-Slot zu kommen, wollen die natürlich alle die Punkte in der Pro Series abgreifen. Und da haben wir einfach mal vorhin mal durchgeguckt von den Top 25 in der Pro Series, im Pro Series Ranking sind satte 17 Athleten hier am Start. Also quasi, man kann sagen, quasi die Elite der Pro Series will sich hier um Punkte battlen. Auch ein interessanter Punkt. Und es ist auch eine hypothetische Frage, ob das so wäre, wenn es diese Series eben nicht gäbe. Also ich glaube, die Antwort ist nein. Also ich glaube, das Rennen wäre...
Allein die Größe des Starterfeldes. Also das hat man ja auch in Frankfurt gesehen in den vergangenen Jahren, dass das immer ja doch relativ dünn besetzt war, kann man so sagen, sowohl bei Frauen als auch bei den Männern. Und das ist jetzt auf jeden Fall eine Aufwertung, das kann man schon mal sagen.
Genau, und es ergeben sich halt jede Menge Chancen, wenn wir gleich über ein paar prominente Namen noch reden, eben auch für ganz viele deutsche Athleten. Ne? Man sieht Schwarz-Rot-Gold dann in der Startliste doch unheimlich oft.
Ja.
Und auch Namen, die man schon länger nicht mehr gehört hat.
Ja.
Und die hier tatsächlich nochmal angreifen wollen und gucken, ihre Chance nutzen wollen, dass es eben diese 6 Plätze gibt. Und dass die möglicherweise ziemlich weit durchgereicht werden.
Soll ich die auch noch einmal aufzählen?
Ja, komm, jetzt machen wir es komplett. Also jetzt wollen wir mal allen gerecht werden, die hier für Deutschland starten, also, dass sie auch da wirklich mal zum Zug kommen.
Genau, again, Patrick Lange natürlich, Paul Schuster, auch für beide mehr oder weniger ein Heimrennen.
Ja.
Jonas Hoffmann, Wilhelm Hirsch, Finn Große-Frese, Florian Angert, Dominik Sovieja, Franz Löschke, Marc Eggeling, Samuel Hürzeler ist Schweizer, Entschuldigung. Lukas Stahl hat im vergangenen Jahr bei den Age-Groupern gewonnen, das Rennen in Frankfurt. Ruben Zipuntke, Sven Wies, Jonas Weller, Timo Schaffeld, Fabian Reuter, Christian Trunk. Es geht weiter auf der dritten Seite. Maurice Clavel, Matti Weitz, Felix Henschel und Fabian Günther.
Und Florian Angert haben wir, glaube ich, noch vergessen.
Den habe ich genannt.
Den hast du genannt?
Ja.
Das ist gut. Dann glaube ich dir, dass die Liste, wir hoffen, dass sie komplett ist. Es tut sich ja auch immer eine ganze Menge auf diesen Startlisten. Da kann es auch nochmal Updates geben zum Renntag, auf jeden Fall. Ob die dann auch wirklich alle an der Startliste stehen, das werden wir dann sehen. Ja, aber ich hab das, als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht so, oha, hier, guck mal, Maurice Clavel. Felix Henschel, der ist schon mal in Rot auf dem Podium gewesen. Ne? Du hast gesagt, Franz Löschke hat gestern Abend verkündet, dass er seine letzte Langdistanz in Deutschland macht. Mhm. Seine letzte Langdistanz mit Fragezeichen.
Es sei denn, er kriegt einen der 6 Slots.
Ja.
Und da muss ich mich an eine Szene in Frankfurt erinnern, wo er auch um einen Slot gekämpft hat und hat ihn ganz knapp verpasst, um einen Platz wirklich, weil er eben nicht wusste, dass der vor ihm liegende, dass der schon einen Slot hatte und dachte dann, ah nee, lohnt sich eh nicht, ich komme da nicht mehr ran. Ja. Das wird ihm bestimmt nicht nochmal passieren.
Ich hoffe. Also wir sind natürlich neutral und gucken uns das alles an. Aber Franz Löschke hatte in Frankfurt auch schon richtig, richtig, richtig gute Ergebnisse. Hat er schon auf dem Podium gestanden, war auch deutscher Meister, glaube ich, damals.
Das war in Hamburg, meine ich.
Ich weiß, dass er auch in Frankfurt gut war.
Aber ja, das auf jeden Fall. Und auch in dem besagten Rennen hat er echt eine starke Leistung gezeigt,
genau,
und war gut platziert, aber er wusste nicht, dass es, ich glaube, damals gab es 3 Slots und er ist von 2 ausgegangen.
Genau, er war auf jeden Fall Dritter hinter damals in dem Rennen, was ich meinte, hinter Jan Frodeno und Sebastian Kienle. Ja, 2 Namen, die da beide schon doppelt abgeräumt haben, glaube ich, mindestens.
Ja.
Patrick Lange tatsächlich immer noch ohne Fahrschein in Frankfurt. Auch schon, ich bin mir gar nicht sicher, wie oft er am Start war.
Mindestens 2-mal.
Genau, aber ja, also an das letzte Rennen hat er wahrscheinlich keine guten oder ganz sicher keine guten Erinnerungen. Das hat er im Nachgang gesagt in, war es das letzte Rennen? Ihr merkt, ich muss mir erst wieder eingrooven hier. Ich rede auf jeden Fall von dem 2019er Rennen, was da für ihn komplett schief gegangen ist. Schwere Zeit damals, Krankheit seiner Mutter, was ist alles erst im Nachgang erst rausgekommen, mit Reifenplatten an der Ecke, wo die meisten Zuschauer standen, musste er irgendwie verzweifelt versuchen, da den Schlauch reinzuziehen und so weiter. Also das waren sicherlich keine guten Bilder, die er davon mitnehmen konnte. Aber er hat sich schon ganz früh committed. Er hat gesagt, auf jeden Fall dieses Jahr Frankfurt.
Ja, also auf jeden Fall noch eine Rechnung offen und genau. Also ist ja Wahlösterreicher und hat lange in Darmstadt gelebt, quasi vor der Haustür und ja.
Wir werden sehen. Ich meine, klar, für einen wie Patrick Lange ist ja auf dem Weg nach Hawaii, ist natürlich ein Siegkandidat.
Ja.
Und ich bin einfach auch wirklich, wirklich mal gespannt, auch zu was er in Rot in der Lage gewesen wäre, haben wir ja nicht gesehen. Und ob er das jetzt hier in Frankfurt dann auf die Straße kriegt. Also bei Patrick Lange ist es immer so, auf Hawaii mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken, dass er da ein gutes Rennen, wenn er nicht gerade krank an den Start geht oder wie auch immer, eine Zeitstrafe ihn ausbremst oder was. Irgendwas kann natürlich immer passieren, aber sagen wir mal, das Rennen läuft für ihn durch, dann läuft es da für ihn gut. Bin gespannt.
Also meiner Meinung nach oder für mich ist Patrick Lange der Favorit am Sonntag. Es gibt natürlich bei fast 90 Athleten, die da auf der Starterliste stehen, gibt es noch wirklich mindestens eine Handvoll, die das auch gewinnen können. Deshalb wird es extrem spannend. Aber ich glaube einfach, dass er so Bock hat auf diesen Wettkampf und so hungrig ist, auch mit der Erfahrung aus Rot jetzt im Gepäck, wo er es eben nicht zeigen konnte und ausgebremst wurde. Nicht durch seine eigene Leistung, sondern einfach durch einen Tritt in die Rippe. Dass er einfach da echt heiß wie Frittenfett am Start steht und dass das viel ausmachen wird.
Das glaube ich auch. Ich glaube, und da bin ich sehr gespannt wieder drauf, und das hat sich, finde ich, in den letzten Jahren tatsächlich sehr, sehr zum Positiven entwickelt. Ich finde, die Stimmung in Frankfurt ist immer besser geworden an der Laufstrecke.
Ja, das ist ja unschlagbar.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das schon immer so war, ehrlich gesagt. Ich fand es aber gerade in den letzten Jahren, also gerade so eben nach Corona, ist es nochmal wieder richtig, 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 richtig gut geworden. Es ist mega voll und du hast ja die ganze Zeit, das machen ja diese Kurse, die dann eben mitten in der Stadt stattfinden, auch für mich auch aus irgendwie letztendlich, dass man ja immer die Leute um sich rum hat und nicht irgendwie so die Einsamkeit. Wie siehst du das? Du hast jetzt beides kennengelernt, die Einsamkeit am Kanal und du kennst auch den Main.
Ja, also Laufstrecke würde ich definitiv Frankfurt auf die 1 setzen. Sorry, nach Rot, aber es ist einfach eine 10-Kilometer-Runde, also ein echt kleiner Radius. Es sind, ich glaube, ich hab's aufgeschrieben in einem Artikel, es sind 8 Brücken auf diesen 10 Kilometern, wo eben man auch als Zuschauer die ganze Zeit hin und her wechseln kann und dauernd eine Person sehen kann, wenn man das möchte. Oder halt viele Personen oder alle. Also das ist echt ziemlich perfekt. Und ja, letztes Jahr, also ich hatte das Gefühl, dass ich durch ein Spalier gelaufen bin, durchgängig. Sicherlich auch ein bisschen verklärt. Also da gibt es auch Stellen, wo jetzt nicht die ganze Zeit jemand steht, aber es ist immer irgendjemand da. Und so Einsamkeit hat man nicht.
Ja. Klar. Also die Deutschen, wir haben's, du hast es eben gerade gesagt, Patrick Lange, Heimspiel, für Paul Schuster auch, der hat sicherlich auch gute Erinnerungen an Frankfurt, hat da auch, da erinnere ich mich auch einfach auf ein fantastisches Rennen hingelegt, 22, wo er zwar Vierter wurde, aber wo das für mich immer damit in Erinnerung bleiben wird, wie mutig er dieses Rennen angegangen ist und dann gesagt hat, als er die Chance hatte, an die Führung zu gehen, gesagt hat, so, ich versuch's jetzt einfach. Ja. Ich versuche das Ding zu gewinnen und nicht irgendwie irgendwo zu landen und hier das sicher runterzuspielen. Es hat nicht geklappt, hat nicht mit dem Podium geklappt, aber hat bei mir und ich glaube ich bei ganz, ganz vielen Leuten einfach ganz, ganz viel Respekt ihm eingebracht, dass er das so gemacht hat. Und da bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja,
hat gerade einen neuen Sponsoring-Vertrag unterschrieben, habe ich gesehen heute mit der Mainova, die ja immer da drin ist. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und ja, wir müssen natürlich über einen Namen reden, der in der Triathlon-Welt sehr, sehr häufig gefallen ist in den letzten Jahren, Christian Blumenfeld.
Ja.
Er ist zurück auf der Langdistanz.
Das kann man so sagen, ja.
Ja, das Kapitel Kurzdistanz, ich konzentriere mich voll auf Paris, hat ein Ende gefunden, aber nicht das, was er sich gewünscht hat.
Nee, das nicht. Also mit einem Olympiasieg hat es nicht geklappt. Paris ist vorbei. Also Paniktraining sozusagen für die Langdistanz. Ja, hast du vorhin schon gesagt, du findest es sehr lustig, wie er das jetzt angeht. Also mit einmal 30 Kilometer laufen, den Tag davor 200 Kilometer Radfahren. Also das kann man sicher so machen und bei ihm würde ich da jetzt nicht unbedingt den Kopf drüber schütteln und sagen, das wird eh nix. Also den sollte man auf jeden Fall nicht abschreiben.
Ja, bin ich total, total gespannt. Was ist die Ausgangslage? Natürlich, wir haben das alles im Hinterkopf. Er hat gesagt, er will wieder Olympiasieger werden. Er will zeigen, dass der Weg, den er gegangen ist damals von der Kurzdistanz auf die Langdistanz, dass der halt eben auch wieder in die Richtung zurück möglich ist, dass man wieder auf die Kurzdistanz gehen kann, wieder Olympiasieger werden und dann wieder in Hawaii den Champion-Titel holen. Oder für ihn war es damals ja St. George, aber den Langdistanz-Titel holen kann. Das hat nicht geklappt. Er hat gesagt, er macht keinen Hehl daraus, dass er ziemlich enttäuscht ist davon. Zwölfter ist er am Ende geworden, hat gedacht, er hat viel mehr in den Beinen, hat er geschrieben, als er letztendlich zeigen konnte. Denn er war ja nach dem Radfahren wie alle anderen auch quasi noch dabei und war in der Situation, eben angreifen zu können, was seine Position anging. Aber ja, eben da hat es in diesem fantastischen Rennen. Ich konnte meine Meinung dazu noch nicht sagen. Ich war so geflasht. Hat es für ihn leider nicht gereicht aus seiner Sicht. Und ja, hat jetzt gesagt, jetzt wird angegriffen. Jetzt geht's wieder auf die Langdistanz. Und wir können ja spaßhalber mal eben kurz reingucken, ob er heute schon seine Einheit des Tages hier schon absolviert hat oder schon hochgeladen hat. Denn er hat tatsächlich gesagt, hier zurück Kona-Training und hat das 8-Tage-Trainingsprogramm ausgerufen. und schreibt immer, Tag 1 von 8 hat er geschrieben. Tag 1 von 8 waren 200 Kilometer, du hast gesagt. Tag 2 von 8 waren dann 30 Kilometer laufen. Man kann das hier alles schön verfolgen, immer satte Höhenmeter mit drinne, also auch jetzt bei den 30 Kilometern waren 1000 Höhenmeter, die er damit gemacht hat beim Laufen. Und
so viele sind es in Frankfurt nicht, das kann ich schon mal sagen.
Ja, und das ist halt Ironman Prep. Was haben wir denn hier? 3 von 8. Okay, dann gab es noch eine 1. Egal. Kann man sich alles angucken auf Strava, da wird es veröffentlicht und ich finde es sehr, sehr amüsant und ich frage mich tatsächlich, für was am Ende reicht, denn du hast es vorhin gesagt, er muss wie heißt es in den Ironman-Regularien?
Validieren.
Und er muss das Rennen kompetitativ, schweres Wort, ich glaube, ich habe einen Tür zu viel gemacht, bestreiten. Genau, das muss er machen. Und das heißt, man kann nicht einfach irgendwie da einen Spaziergang machen. Das geht nicht. Er muss schon so ein bisschen zeigen, dass er es will.
Und das ist nicht Auslegungssache. Also es kann ja auch sein, dass man nicht mehr kann.
Ja, das kann sein. Aber dann wird man das auch sehen.
Ja.
Oder ob er da sich ein Späßchen draus macht. Ja. Aber Das kann ich mir bei Christian Blumenfeld in tausend Jahren nicht vorstellen. Ich kann mir sogar eher das Gegenteil vorstellen. Vielleicht ist es auch viel zu früh und ich das wäre auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn das jetzt nicht klappen würde, ne? Nach Olympia, der Druck fällt ab, jetzt hast du noch ein paar Tage wieder vorbereiten, na okay, wir machen wieder Langdistanz. Dass er dafür trainiert ist, ist ja alles klar. Das ist ja stellt es außer alles außer Frage. Aber dieser Feinschliff, den man dann doch eben macht auf so ein Rennen hin oder den eben alle anderen machen, die da an den Start gehen, der wird dann eben schon fehlen. Und es wäre schon eher eine Überraschung, wenn das jetzt klappen würde und er würde da jetzt einen glänzenden, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt vom Sieg reden sollte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber möglich ist es ja. Das wäre schon eine krasse Nummer. Aber ich bin sehr gespannt, wie er das angeht und wo er sich dann da so einsortiert. Und dann kommt er das zum Tragen, was wir vorhin gesagt haben. Bis nach Hawaii ist natürlich noch ein langer Weg, auf dem man noch sehr viele von diesen Ironman-Prep-Tagen einlegen kann.
Ja, also jetzt diese unmittelbare sogenannte Vorbereitung, das ist ja kein Training mehr in dem Sinn. Ja. Also da wird ja kein Reiz mehr irgendeine Wirkung zeigen. Das sind jetzt einfach nur so mentale Dinger, dass er sagt, okay, 30 Kilometer kriege ich hin. Wie lange hat er gebraucht?
Er war unterwegs, Bewegungszeit 3,33.
Genau, also wie gesagt, mit,
mit diesen 1000
Höhenmetern. Einfach Selbstvertrauen, okay, ich kann 3,5 Stunden laufen, so lange wird er hoffentlich dann am Main nicht unterwegs sein auf der Laufstrecke, aber einfach so für den Kopf einmal die 200 Kilometer abgehakt, okay, das muss dann reichen. An der Fitness sollte es nicht scheitern, so insgesamt, aber ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, bei keinem Profi-Triathleten, dass wenn es ums Validieren geht, dass man sich da hinstellt und sich einen schönen Tag macht. Nee, also dann wäre man ja kein Profisportler.
Ja, ich habe auch gerade die Einheit von heute gefunden, Tag 4 von 8, 133 Kilometer auf dem Rad, 1700 Höhenmeter, 45 Auszeichnungen. Ein Kommen war auch dabei.
Okay.
In strömendem Regen, so wie es ja aussieht.
Schön.
Ja, also den hat er nicht, sondern eher dann wieder das volle Hitzeprogramm. Ja, also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, auch dann eben, was das für den ganzen Saisonverlauf angeht. Und ich glaube, das sind so viele. Das ist eigentlich das Schöne jetzt hier irgendwie. So, man kann so, wie soll man sagen, früher waren dann immer noch, also gerade Frankfurt war oft gespickt so von, ja, so Duellen oder so, ne, Kienle gegen Frodeno und alle gegen Lange und wer ist der beste deutsche Triathlet und so, und das wird zeigen. Ich glaube, das haben wir alles nicht dieses Jahr, ne, da kann man irgendwie sagen, es gibt ganz viele Geschichten, die interessant sind zu beobachten und die ein sehr interessantes Rennen auch da ermöglichen können. Ja. Ne? Unfassbar starke Läufer dabei. Ja. Also wenn man da vielleicht, Patrick Lange ist klar, aber auch so Leute, weiß was ich, Clément Mignon ist auch ein starker, Jackson Laundry läuft gut,
Matt Hansen, Gregory
Barnaby, genau, der
noch ohne Quali.
Ja, genau. Das kommt nämlich noch dazu. Dann sind nämlich auch noch ein paar Namen dabei. Eben auch Christian Höhnhaug zum Beispiel, der auch hinterher rennt, wo man aber weiß, der hat das Potenzial ja eigentlich. Ne? Gut genug hat er auch schon gezeigt. Was gelingt denen da noch jetzt in dieser letzten Chance, die sich da noch bietet? Und die einfach ganz, ganz viele ergreifen wollen. Oder auch so Athleten wie Trevor Foley, der hoch gerankt ist, den wir aber hier ja so irgendwie, also so geht's mir zumindest, ich meine, der hat dieses Jahr nur Rennen in den USA gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal außerhalb der USA gestartet ist. Ich glaube nicht, so wie ich das hier gerade sehe. Doch, ja, also zumindest nicht in Europa. Ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unrecht. Das finde ich immer total spannend, wenn solche Athleten dann hingehen und sagen irgendwie so, und jetzt geht's nach Europa im Sommer und dann stellen wir uns da. Der kommt hier in seinen letzten 3 Rennen, 3 Siege, 2x70, 3 und hat den Ironman Lake Placid gewonnen.
Ja, also wenn man sich jetzt nicht so viel mit Triathlon auseinandersetzt und diese Starterliste sieht, dann denkt man, glaube ich, schon erstmal, oh, Patrick Lange, Christian Blumenfeld, habe ich schon mal gehört. Die beiden, richtig cool, stark besetzt. Aber alles, was danach kommt, hat man vielleicht so in der Frankfurter Bevölkerung von den Leuten, die dann zugucken, nicht unbedingt gehört, sondern nur diese beiden. Und es ist aber eben gar nicht gesagt, dass es überhaupt zu einem Duell kommt oder vielleicht nur in der ersten Laufrunde und dann geht Christian Blumenfeld hoch oder so. Also das kann ja alles passieren, kann aber auch komplett anders ablaufen.
Ja, genau. Und du hast ja ein paar Namen, haben wir ja schon gesagt, aber so eben so Leute wie Clément Mignon oder der in Nizza unfassbar stark war, da Akzente gesetzt hat. Menno Kohlhaas, den wir schon gut gesehen haben dieses Jahr auf der T100-Tour. Ja, wir haben schon den ein oder anderen Namen schon fallen lassen. Das wird eng. Es wird gut. Man muss den Tracker auf jeden Fall gut im Auge behalten. Und ja, wie gesagt, die deutschen Athleten, Jonas Hoffmann zum Beispiel, auch super starker Läufer mit am Start. Das wird gut. Mhm. Ich freue mich sehr. Auf was freust du dich so drumherum in Frankfurt? Was gibt's? Was muss man unbedingt machen, wenn man sagt, ich will da hinfahren als Zuschauer oder als Supporter?
Ja, also das kommt ein bisschen drauf an, ob man startet und am Sonntag ein Rennen macht oder nicht. Ja, also ich persönlich freue mich mal wieder, die Skyline zu sehen. Es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich wirklich in der Stadt war. Worauf freue ich mich? Also als Supporter, ich habe dazu einen Artikel auf Trimark geschrieben, Tipps für Supporter, wenn man da sein will. Und da kann ich vielleicht einmal erzählen, was ich machen würde, wie ich es machen würde. Ich würde auf jeden Fall ein Fahrrad dabei haben, mit dem man durch den Wald fahren kann. Also Gravelbike, Mountainbike, Trekking, irgendwas so. Dann würde ich morgens früh in die S3 in Richtung Darmstadt steigen, dann lang Flugsicherung aussteigen, durch den Wald zum Langener Waldsee fahren. Ich glaube, es sind so knapp 4 Kilometer oder sowas, also zu Fuß ein bisschen weit und lang vor allem. Würde mir den Schwimmstart angucken, was sehr, sehr stimmungsvoll da immer ist.
Das stimmt.
So die Bilder. Mal gucken, was der DJ für eine Playlist auspackt, wie stimmungsvoll das dann noch wird. Genau, und dann entweder, dann hat man ja eigentlich Zeit. Also wenn man niemand Bestimmten sehen will, dann nach dem Start einfach gemütlich durch den Wald wieder in die Stadt zurückfahren oder wieder in die S-Bahn und dann auf die alte Brücke stellen, wo die Athleten erstmal vorbeikommen. Da kann man coole Fotos machen, auf jeden Fall mit Skyline im Hintergrund.
Die Skyline im Hintergrund, genau.
Und genau, auf der zweiten Runde geht es da auch wieder vorbei. Also da kann man eigentlich stehen bleiben, zwischendurch einen Kaffee trinken, frühstücken. Und einfach auf die Athleten warten. Genau. Und dann da sein. Irgendwo am Main und eine der vielen Brücken nutzen, um da die Seiten zu wechseln. Vielleicht nicht die, wo drüber gelaufen wird, sondern eine in der Mitte.
Ja. Ja, ganz genau. Und dann werden wir das
wenden. Und genau, Schatten gibt es am hinteren Wendepunkt, da wo auch die Bändchen verteilt werden. Da gibt es Biergärten und auch da kann man ein Päuschen machen.
So weit bin ich tatsächlich noch nie gekommen.
Auch da ist dann das Fahrrad sinnvoll, weil wenn man dann wieder ins Ziel muss, das sind dann schon ein paar Kilometer und das dauert, glaube ich, zu lange, um das komplett zu Fuß zu machen.
Ja. Da muss man auf jeden Fall, das wissen wir alle, die das schon mal gemacht haben, so ein Supporter-Tag oder auch so ein Mediatag ist, da muss man die schnellen Schuhe einpacken, damit man da fit durchkommt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was Frankfurt so zu bieten hat.
Ich freue mich tatsächlich auch auf so ein paar Neuerungen, die es jetzt gibt. Also zum Beispiel haben wir eine Nationenparade, weil es ja eine Europameisterschaft immerhin ist. Aber das war es vorher auch schon und es gab keine Nationenparade. Also da bin ich mal gespannt, wie zahlreich das besucht ist, ob das gut angenommen wird, ob das cool ist, gute Stimmung und so.
Genau. Führt auch quasi da ans Ufer, startet, glaube ich, auf der Brücke und geht dann quasi so einmal um die Ecke, wenn ich das richtig gesehen habe. Gibt es aber alles, die Strecke und so gibt's, kann man auf, ich glaube, ich habe auf dem Ironman Insta-Kanal gesehen. Ja. Genau, das ist eine Neuerung.
Das finde ich so ganz cool.
Ja, und ansonsten natürlich auch vollgepackt das Programm, ne? Startet irgendwie morgens mit, es gibt glaube ich Morgen- und Abend-Yoga, wenn ich es richtig gesehen habe.
Es gibt
Morgenläufe irgendwie. Sebastian Kienle wird auf der Bühne sein, um über seine Erfahrung da zu reden. Der da auch schon gewonnen hat Duelle verloren. Der hat sich da auch schon gut gebettelt.
Ja.
Und Donnerstagabend kann man sich's gleich schon einschenken, bevor alles losgeht.
So wie du.
So wie ich, genau. Ich bin angemeldet, 10 Kilometer. Man kann das alleine laufen, 10 Kilometer oder so eine Dreierstaffel machen, die sich das aufteilen auf der Laufstrecke, immer am Wasser längs. Das werden wir doch gleich mal nutzen, um mal sportlich in die Woche zu starten.
Ich wünsche viel Spaß, Julia, und ich schreien dich an und sagen dir, dass du zu schnell losgelaufen bist.
Ja, genau. Das habe ich den Kollegen mitgegeben. Am Anfang sollen sie ein Schild hochhalten, auf dem steht langsamer. Mhm. Auf dem ersten Kilometer, ich glaube ab Kilometer 2, kann man dann, glaube ich, sagen, lauf schneller. Mhm. Ich glaub, das dürfte die richtige Taktik sein. Ja, ich bin gespannt. Was gibt's noch? Müssen wir noch was erwähnen? Müssen wir uns einfach nur vorfreuen?
Ich kam noch nicht dazu, die Radstreckenänderungen darzulegen.
Oh mein Gott.
Da war ich noch, genau. Also, im vergangenen Jahr und auch die Jahre davor, es gab immer wieder so kleinere Änderungen. Letztes Jahr bin ich auf jeden Fall 182 Kilometer
gefahren. Ja, Frankfurt
gefahren,
war schon immer,
oder sogar
immer einen Tick länger.
Noch ein bisschen länger, genau. Dieses Jahr kommt da doch einiges weg. Es gibt Baustellen auf der Strecke, kann natürlich immer passieren in so einer Großstadt, dass was angepasst werden muss. Und genau, drei Änderungen gibt es an der Zahl, was insgesamt die Strecke verkürzt und ein bisschen flacher macht. Also wir haben offiziell auf der Veranstalterseite 178 Kilometer. Wenn man sich die GPX-Datei anguckt, sind es 176. Also die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte, wird man dann im Nachhinein sehen. Auf jeden Fall 1100 Höhenmeter anstatt ungefähr 1500 in der Vergangenheit. Ja, also da bin ich auch gespannt, wie sich das jetzt wirklich auswirken wird. Ja. Aber es sind ja schon einige Kilometer, die da fehlen. Also ein paar Minuten dürften das sein. Der Hühnerberg fällt weg. Da war immer ja so ein kleines Stimmungsnest und eben ja ein relativ langgezogener Anstieg, so langgezogen es in der Wetterau sein kann. Aber ja, den gibt es nicht mehr. Längeres Stück dafür auf der Bundesstraße, also auch Highspeed eigentlich. Wenn es nicht so windig ist, das wird man dann auch am Sonntag sehen.
Genau, und ich meine, das Wetter ist okay angesagt, ist ein Sommertag einfach, ne?
Ja, ich glaube aber auch nicht so mega heiß. Also
genau, keine
so
extreme,
gute 20
keine extreme
Grad.
Hitze, wie es das halt auch schon gab. Und ich glaube, das bleibt ja auch kleben, sowas irgendwie, ne?
Ja.
Diese wirklichen Hitzerennen, die wir da auch schon erlebt
haben. Ja, also
40
Grad ja regelmäßig.
Ja. Und das werden wir toi 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 nicht erleben am Wochenende. Denn das braucht dann ja tatsächlich niemand.
Ja, ich würde mich mal auf Schwimmen ohne Neo einstellen, weil der Waldsee, glaube ich, gerade so gute 25 Grad hat und es jetzt gerade da auch noch relativ heiß ist und dann zum Wochenende ein bisschen abkühlt, aber ich glaube nicht, dass es auf Neo-Pflicht abkühlen wird. Für Profis sowieso nicht, also
genau.
Das ist sicher.
Also auf jeden Fall auch noch was, an was man denken muss, dass man da
in der Lage
ist. Ich
würde mal beides einpacken, wenn man einen Swimskin hat, aber mich mental und vielleicht auch körperlich darauf einstellen, das ohne Neo zu machen.
Kann man schnell einen Wechsel hinlegen.
Ja.
Man muss immer das Positive sehen an der Geschichte. Ja, ich freue mich natürlich auf die Wechselzone. Das ist immer für mich ein Highlight, letztendlich in Frankfurt dadurch zu laufen, auch zu sehen, was die Profis vielleicht noch ausprobieren, jetzt so kurz vor der WM und was die Age-Gruppe alles so ankarren. Mhm. Das ist immer schön bei so internationalen Rennen und das ist Frankfurt ja auch. Da ist dann immer viel dabei, was man nicht so jedes Mal sieht, wenn man in Deutschland guckt. Das ist immer eine schöne Geschichte.
Auch auf die Slotvergabe am Montag bin ich tatsächlich gespannt, wie das ablaufen wird für Männer und Frauen, also Age-Grupperinnen, weil es da auch, da haben wir die Situation, dass sich Age-Group-Frauen für Nizza entweder qualifizieren können, also für 4 Wochen später quasi, oder für Hawaii nächstes Jahr, wo aber noch nicht so klar ist, wie das ablaufen wird. Und da bin ich auf das Prozedere sehr gespannt, wie da die Plätze verteilt werden,
genau,
ob sie verteilt werden.
Da werden wir natürlich ein Auge drauf haben. Ja, alles Weitere, wenn man nicht in Frankfurt sein kann und das gucken möchte, dann kann man das natürlich tun. Es ist ein Rennen der Pro Series.
Also, zahlreiche Möglichkeiten gibt es. Also Stream bei der Pro Series selbst natürlich auf Englisch. Der Hessische Rundfunk ist auch wieder mit am Start, was ich echt richtig cool finde. Also die übertragen im linearen Fernsehen das Rennen in voller Länge ab 6:10 oder sowas bis 15 Uhr durchgängig. Das finde ich echt stark, muss man sagen. Genau. Mit Sebastian Kienle als Experte wieder dabei, Ralf Scholt, Dirk Froberg.
die,
so wie immer.
Die üblichen Verdächtigen, genau, sozusagen. Ja. Genau. Wir sind natürlich auch da und wir beschäftigen uns natürlich auch jetzt mit dem Thema. Das heißt, auf trimark.de wird es jetzt, ja, ab sofort kann man fast sagen, gibt es natürlich diesen Podcast und dann auch alles weitere, die Favoriten auf Triathlon Plus. Es wird, ja, alles nochmal zum Nachlesen, alles, was wichtig wird, was man wissen muss fürs Rennen und natürlich dann auch die Interviews, die wir führen würden. Alles weitere kommt in den nächsten Tagen dazu.
Genau. In der Wechselzone schauen wir uns auch um.
Natürlich.
Und dann, ja, mal schauen, was das Wochenende so bringt. Freitag gibt es noch Power & Pace Meetup.
Absolut. Wenn ihr Power & Pacer seid oder es werden wollt,
genau,
trefft uns.
Herzlich eingeladen.
Genau.
Nach der deutschen Wettkampfbesprechung am Freitag. Ich habe die Uhrzeit gerade nicht genau im Kopf, ehrlich gesagt. 16 Uhr, irgendwie sowas.
Etwas danach, ja, genau.
So. Und dann treffen wir uns danach am Justitiabrunnen vorm Römer.
Ihr erkennt uns. Wir freuen uns auf euch.
So ist es.
Und damit machen wir für heute den Deckel drauf.
Danke fürs Zuhören.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.